Hallo und herzlich willkommen zu einer Podcast-Folge, in der wir einige Aspekte zum Thema Post-Editing besprechen möchten. Mein Name ist Martin.
Und ich bin Bianca.
Und wir sind beide als Projektmanager und Inhouse-Linguisten bei Meinrad tätig. Im November waren wir bei der TCOM-Jahrestagung in Stuttgart dabei und haben einen Workshop gehalten, bei dem wir uns mit den Herausforderungen beschäftigt haben, die das Post-Editing mit sich bringt und gleichzeitig Ideen gesammelt haben, wie wir diese Herausforderungen am besten bewältigen können. Einige dieser Tipps und Tricks möchten wir Ihnen nun anhand dieses Podcasts näher bringen.
Genau, und in der heutigen Folge werden wir uns auf die Aspekte Datensicherheit, Verrechnung von Post-Editing-Jobs und Terminologie konzentrieren. Diese haben wir unserem Workshop mit Abstand für den meisten Gesprächsstoff gesorgt. Ich würde sagen, wir fangen doch gleich einmal mit dem Thema Datenschutz und Informationssicherheit an. Sehr oft kam einfach die Frage auf, wie gehen maschinelle Übersetzungssysteme mit den eingegebenen Daten überhaupt um? Grundsätzlich ist es so, dass bei kostenlos zugänglichen Tools die Datensicherheit nicht gewährleistet ist. Die eingegebenen Daten und Inhalte werden einfach weiterverarbeitet. Aber Martin, du hast dich doch etwas näher damit beschäftigt, wie die Firma DeepL dieses Thema handhabt, oder?
Genau, ich habe mir das Beispiel von DeepL angesehen. Die Firma schreibt zum Beispiel in ihrer Datenschutzerklärung, dass der kostenlose Übersetzungsservice nicht für Texte mit personenbezogenen Daten jeglicher Art genutzt werden darf. Alle Texte werden somit nämlich auf ihre Server übertragen und für einen begrenzten Zeitraum gespeichert, um den Übersetzungsalgorithmus zu trainieren und zu verbessern. Beim Kauf einer Lizenz hingegen wird die Datensicherheit laut Anbieterangaben gewährleistet und es werden keine Informationen gespeichert oder weiterverarbeitet. Hier schreibt beispielsweise DeepL, dass die Verwendung von DeepL Pro, also der kostenpflichtigen Version, die eingereichten Texte und deren Übersetzungen niemals speichert und die Texte werden nur insofern verwendet, als dies für die Erstellung der Übersetzung notwendig ist. Diese Texte werden auch nicht zum Training und zur Verbesserung der Engine herangezogen.
Das heißt, zusammengefasst kann man sagen, sobald professionelles Post-Editing eingesetzt werden soll, sollte man sich eine Pro-Lizenz zulegen, beziehungsweise halt darauf achten, dass der Sprachdienstleister, den man verwendet, eine solche Pro-Lizenz verwendet, damit eben die vertraulichen Daten nicht irgendwo im Internet landen, oder?
Ja, genau. Es ist also auf jeden Fall anzuraten, sich eine Pro-Lizenz zuzulegen, beziehungsweise professionell damit zu arbeiten. Im Zweifelsfall, würde ich sagen, sollte aber immer die Datenschutzerklärung des jeweiligen Anbieters gelesen werden. Auch Kleingedrucktes sollte beachten werden, da wir ja alle wissen, auch bei anderen Unternehmen in anderen Branchen, da immer damit gerechnet werden muss, dass irgendwelche Zusatzvereinbarungen vorhanden sein könnten.
Das zweite heiß diskutierte Thema bei unserem Workshop war die Verrechnung von Post-Editing-Jobs. Es ist eben so, dass es bei Sprachdienstleistern und Post-Editoren, also uns Sprachdienstleistern und den Post-Editoren bzw. den Kunden noch schwerfällt, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, was die Verrechnung betrifft. Grundsätzlich kann man sagen, dass es keine allgemeingültige Richtlinie gibt. Die Verrechnung von Post-Editing-Jobs hängt einfach von vielen Faktoren ab. Zum Beispiel eben von der Art des Post-Editings, also ist es ein Full-Post-Editing, ist es ein Light-Post-Editing. Und dann auch von der Textsorte, der Frequenz der Aufträge und noch viel mehr. Es gibt aber ein paar gängige Methoden, wie man solche Jobs verrechnen kann. Am geläufigsten scheint, wie auch bei der Standardübersetzung, die Verrechnung nach Wortpreis. Hier wird üblicherweise ein Prozentsatz vom normalen Wortpreis für einen Übersetzungsjob verwendet, der natürlich mit dem Auftraggeber dann vereinbart wird. Der Nachteil hier ist, dass der Aufwand für das Post-Editing nicht mit einberechnet wird. Das ist aber auch bei normalen Übersetzungen nicht der Fall. Auf Dauer scheint das hier die fairste und einfachste Variante zu sein, vor allem wenn man zum Beispiel mit Bestandskunden arbeitet, die regelmäßig Jobs bestellen. Somit dürfte sich der Aufwand nach einiger Zeit auch ungefähr einpendeln. Eine weitere Möglichkeit wäre es, einen Stundenpreis festzulegen. Der Vorteil hier ist, dass der wirkliche Zeitaufwand verrechnet wird. Einige Haken gibt es natürlich auch bei dieser Methode. Bei einer Verrechnung im Nachhinein ist es natürlich oft schwierig, beim Angebot mit dem Kunden einen Preis zu vereinbaren, weil dieser einfach noch nicht bekannt ist. Die umgekehrte Variante hingegen wäre es, im Vorhinein einen Preis und eine Stundenanzahl zu vereinbaren, die der Post-Editor für den Auftrag benötigen darf. Das geschieht aber oftmals einfach auf Kosten der Qualität, falls nämlich die vereinbarte Stundenanzahl für ein effizientes Bearbeiten des Textes nicht ausreichen sollte. Methode 3 wäre dann eine Verrechnung nach Bearbeitungsdistanz oder auch Edit Distance auf Englisch. Die meisten CAD-Tools haben die Funktion, damit man berechnen kann, wie viel am ursprünglichen Machine Translation Output überhaupt geändert wurde. Auch das klingt jetzt einmal nach einer fairen Methode, weil hier nur der eigentliche Aufwand verrechnet wird. Die Gefahr hier ist aber, dass manche Texte zu viel bearbeitet werden. Das wäre dann ein Overediting, einfach um möglicherweise noch zusätzliche Kosten einfach herauszuholen. Auf der anderen Seite fällt natürlich die Bezahlung für einen Job relativ gering aus, wenn der ursprüngliche Output bereits sehr gut gelungen ist. Der Post-Editor hat hier nur wenig Ausbesserungen vorzunehmen und trotzdem ist sein Zeitaufwand trotzdem vielleicht sehr hoch.
Also hier haben wir nun drei verschiedene Methoden, die alle in sich ihre eigenen Vor- und Nachteile aufweisen können. Also kann hier mehr oder weniger zusammengefasst gesagt werden, dass die Art der Verrechnung sehr viel auf gegenseitiger Kommunikation zwischen Post-Editor und Kunde basiert und einfach oft individuell entschieden werden muss.
Definitiv, ja, auf jeden Fall. Genau, ein Thema, was wir in dieser Folge noch behandeln möchten, das ist die viel diskutierte Terminologiefrage. Wird denn Terminologie berücksichtigt, wenn man maschinell übersetzt? Naja, es ist so, bei maschinellen Übersetzungssystemen, die individuell trainiert werden, da sogenannte Customizable Engines, dann kann dieses Problem umgangen werden, indem man bereits im Vorhinein die richtige Terminologie in seinen Texten wählt, um die Engine auch dementsprechend zu trainieren und die richtige Terminologie einzufüttern quasi. Bei generischen Systemen wie eben DeepL oder Google Translate stellt die Terminologie im Moment noch eine sehr große Herausforderung dar. Vor allem eben kundenspezifische Terminologie wird bei der maschinellen Übersetzung noch nicht berücksichtigt.
Ja genau, das kann wirklich zu einem Problem werden, aber es ist auch zu bedenken, dass dies im Moment nur ein vorübergehender Ist-Zustand ist. Viele Systeme arbeiten bereits daran, die Implementierung von Terminologie zu ermöglichen. Google Translate zum Beispiel kann dies bereits und auch DeepL hat schon eine Beta-Version vorgestellt, die den Einbau von Terminologie-Datenbanken ermöglicht. Es wird zwar wahrscheinlich noch etwas dauern, bis uns diese Features wirklich eine große Hilfe sind, aber wir können gespannt sein, was die Zukunft bringt.
Ja, was wir als Sprachdienstleister im Moment tun können, um diese Herausforderung zu meistern, ist es, Terminologie-Datenbanken effizient zu verwenden und natürlich auch unsere Kunden dazu anzuhalten, Datenbanken gut zu warten. Beim Post-Editing in einem Übersetzungsprogramm, also einem CAD-Tool, ist es immer möglich, kundenspezifische Datenbanken beim Projekt anzuhängen und somit die richtige Verwendung von Terminologie zu gewährleisten. Sollte einmal keine kundenspezifische Datenbank bereitgestellt oder vorhanden sein, können im CAD-Tool auch ganz einfach eigene Datenbanken, lokale Datenbanken erstellt werden. Dazu sind jetzt auch keine speziellen Rechte notwendig. Jeder, der in einem CAD-Tool oder an einem Übersetzungs-Post-Editing-Job arbeitet, kann eine lokale Datenbank erstellen und dort können dann eben Begriffe eingetragen werden, um zu gewährleisten, dass die Fachterminologie konsistent verwendet wird.
Genau, und mit einer effizienten Verwendung von Terminologiedatenbanken kann im Anschluss daran die richtige Verwendung dieser Terminologie anhand einer Qualitätssicherung, auch QA-Check genannt, ganz einfach überprüft werden. Voraussetzung für eine sinnvolle Überprüfung ist aber, dass die Begriffe richtig anhand bestimmter Regeln, wie zum Beispiel Groß- und Kleinschreibung oder einfach grammatikalischer Eigenheiten eingetragen werden. Dies sieht zu Beginn vielleicht etwas kompliziert aus, da es ja sehr viele Optionen gibt, die beachtet werden können oder auch müssen. Aber viele Hersteller von CAD-Tools bieten dazu detaillierte Informationen, wie zum Beispiel Online-Hilfe oder Webinare an. Na gut, und das war es jetzt auch schon wieder zum Thema Terminologie. Ja, wir hoffen, wir konnten Ihnen einen ersten guten Einblick in dieses Thema und auch in die vorherigen Themen geben und bereits einige Fragen zu den allgemeinen Aspekten, die Sie vielleicht bereits hatten, beantworten.
Genau, und Martin und ich freuen uns natürlich auch über Feedback. Also sollten Sie Anregungen oder generell Fragen haben, können Sie uns natürlich eine Nachricht schicken. Außerdem finden Sie auch auf dem Blog von MeinRadCC zahlreiche Artikel zu diesem Thema. In einer weiteren Folge werden wir uns dann etwas in die Tiefe begeben und ein paar sprachliche Problemstellungen behandeln. Ja, In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge.